das Bild, was vor allem die Polen zu der Zeit, also was man in polnischen Zeugnissen aus der Zeit findet, was sich den polnischen Zeitzeugen bot, als diese Preußen dort ankamen, ist tatsächlich überhaupt gar nicht von so etwas wie Respekt oder Anerkennung oder vielleicht sogar auch Angst oder Furcht vor diesen neuen Besatzern geprägt. Ganz im Gegenteil. Aus Sicht der meisten polnischen Zeugnisse, die mir bekannt sind, werden die Preußen als ärmliche, sehr zurückhaltende und überhaupt nicht glamouröse oder furchteinflößende Vertreter des preußischen Staates wahrgenommen. Also es gibt sehr, sehr viele Zeugnisse, die im Grunde beschreiben, was das für langweilige Menschen waren.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Markus Nesseroth über die preußische Herrschaft in und über Polen ab den 1770er Jahren und ob das, was wir dort sehen, ein koloniales Projekt war. Dazu schauen wir uns die Merkmale an, welche die kolonialistische Herrschaft der Europäer etwa in Afrika ausmachte, suchen nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden und kommen am Schluss zu einem differenzierten Fazit. War Polen also der wilde Osten Preußens, schaute man von Berlin und Potsdam aus verächtlich auf die neuen unfreiwilligen Untertanen herab? Oder war dies zwar eine Art von Eroberung, aber immerhin eine, die ohne Herabwertung und Entrechtung der neuen Bevölkerung auskam? Diese und viele weitere Fragen werden in dem folgenden Gespräch erörtert. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare, sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. An dieser Stelle dann danke an Christoph für seine Spende bei PayPal und nochmal extra danke für die inzwischen 27 Abonnements auf Steady und für die 2 Abonnements auf Ko-fi. In den Shownotes findet ihr eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Und dabei ist auch das Gespräch mit Markus, in dem wir auf die preußische Herrschaft in Warschau am Ende des 18. Jahrhunderts hineinzoomen. Der Fachaufsatz von Markus, der die Grundlage zu dieser Folge bildet, ist ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Begonnen habe ich unser Gespräch mit der Bitte, dass unser Experte nochmal erklärt, wie Preußen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dazu kam, große Teile des Gebiets Polen-Litauens zu übernehmen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Februar 2026.
Also die Geschichte der Teilung Polen-Litauens ist tatsächlich relativ komplex und das so in wenigen Sätzen zu machen, ist gar nicht so einfach. Wenn man das mal aus preußischer Perspektive sich anguckt, fängt das ungefähr bei Friedrich II. An. Also wir befinden uns Mitte des 18. Jahrhunderts. Der Siebenjährige Krieg ist vorbei und die Situation für Preußen stellt sich so dar, dass Preußen im Grunde geschwächt ist und in der zwar Schlesien erworben hat, das ist ein großer Erfolg, aber sich die Frage jetzt stellt, wie könnte eine weitere territoriale Ausdehnung Preußens eigentlich funktionieren? Im Laufe der 60er Jahre zeichnet sich ab, dass diese territoriale Expansion im Grunde nur in eine Richtung funktionieren kann, nämlich in Richtung Polen-Litauen. Polen-Litauen zu dem Zeitpunkt eigentlich der größte Staat, Flächenstaat Europas, wenn man jetzt mal das Russische Reich beiseite nimmt. Insofern könnte man sagen, eine große, wichtige Macht, allerdings eine sehr geschwächte politische Macht. Das heißt, Polen-Litauen ist eine sogenannte Adelsrepublik. Es gibt zwar einen König, aber der wird vom Adel gewählt. Der Adel ist im Grunde trägt die politische Macht im Land. Das Problem in Polen zu diesem Zeitpunkt ist, dass es sehr, sehr stark von ausländischen Mächten Einflussnahmen unterworfen ist. Das gilt besonders für Russland. Russland ist maßgeblich daran interessiert, diese Adelsrepublik zu schwächen, schwach zu halten, auch um quasi im westlichen Vorfeld, wenn man so will, aus russischer Perspektive Ruhe zu haben und möglichst schalten und walten zu können, wie man will. Um 1770 zeichnet sich dann ab, dass Polen Litauen nicht stark genug ist, um die Einflussnahme der drei Nachbarländer oder Nachbarmonarchien, und das ist dann Preußen, das Habsburger Reich und das Russische Reich, auszuhalten bzw. abzuwehren. Es ist militärisch dazu nicht in der Lage und es hat im Grunde keine Bündnispartner, die bereit wären, diesem Land zu helfen. Und so haben wir es mit einer Situation zu tun, 18. Jahrhundert in Europa, dass wir quasi mehrere Großmächte haben oder aufstrebende Großmächte, so wie Preußen, die gegeneinander keinen Krieg direkt führen wollen. Und um das nicht tun zu müssen, zum Beispiel um Gebiete zu erwerben, einigen sie sich quasi zu Lasten Polen-Litauens darauf, einfach den Staat sukzessive aufzuteilen. Und das passiert in drei Teilungen, wenn man so will. Die Teilung Polen-Litauens 1772, 1793 und dann die endgültige letzte Teilung 1795, mit der dann der Staat Polen-Litauen auch aufhörte zu existieren und erst 1918 nach dem Ersten Weltkrieg wieder gegründet wurde.
Und wie kam es jetzt, dass in diesen Teilungen gerade Preußen, wie gesagt, große Teile Polens, des ehemaligen Gebiets oder Territoriums von Polen-Litauen erhält?
Wenn man sich die Karte anguckt, dann stellt man fest, dass Preußen Mitte des 18. Jahrhunderts, also noch vor der ersten Teilung, keine direkte Landverbindung hat nach Ostpreußen. Also nach Königsberg und so weiter kam man immer nur von Berlin aus oder von Potsdam aus, indem man durch polnisches Territorium musste. Das ist, ja, könnte man sagen, vielleicht kein großes Hindernis für diese Zeit. Das sind ja andere Grenzregime, als das heute der Fall ist. Aber in dieser Situation, die ich beschrieben habe, dass Preußen an einer territorialen Expansion interessiert war, bietet sich doch der Blick auf die Karte an, weil man tatsächlich dann feststellt, dass es im Grunde eigentlich nur Richtung Osten funktionieren kann. Es kann nicht Richtung Frankreich funktionieren, es kann nicht Richtung Dänemark funktionieren, Richtung Norden, das kann nicht Richtung Süden, Richtung Habsburger Reich funktionieren. Insofern bleibt eigentlich nur Polen. Polen ist tatsächlich, Polen-Litauen ist das schwächste Glied quasi in der Kette. Und wenn es darum geht, wie groß diese Gebiete waren, dann ist es tatsächlich eine Frage von Verhandlungsgeschick auch gewesen. Ja, also das Preußen startete eigentlich als die kleinste der drei beteiligten Teilungsmächte und hat am Ende das den zweitgrößten Teil des Kuchens abbekommen. Also das Habsburger Reich, obwohl es deutlich, deutlich wichtiger war zu dem Zeitpunkt, begnügt sich in Anführungszeichen mit einem deutlich kleineren Anteil als den Preußen bekommt. Aber wenn man das nochmal auf der Karte sich anguckt, dann sieht man, dass diese Expansion auf Kosten Polen-Litauens tatsächlich in Richtung Osten geht. Dieser ehemalige Korridor Richtung Ostpreußen geschlossen wird durch die Bildung Westpreußens und in dieser neuen Provinzen Südpreußen, Neuostpreußen und so weiter, dann hat man quasi so einen geschlossenen territorialen Arm sozusagen nach Osten und Nordosten gehend von Berlin aus. Und das war das Interesse Preußens.
Welche Teile Polens fallen denn jetzt in diesen drei Teilungen an Preußen und was macht Preußen dann erstmal mit diesen Teilen?
Das sind ziemlich heterogene Gebiete. Es lohnt sich tatsächlich ein bisschen zu unterscheiden zwischen der ersten Teilung und den letzten beiden. In der ersten Teilung kommt ein Gebiet zu Preußen, das die Preußen Westpreußen taufen. Das ist ein Gebiet, was relativ, in dem es natürlich einen starken polnischen Adel gibt, das ist immerhin die Adelsrepublik, aber es gibt auch einen großen Anteil deutschsprachiger Bevölkerung. Es ist, könnte man sagen, sprachlich, konfessionell und so weiter relativ durchmischt und nicht so stark katholisch oder jüdisch geprägt, wie das dann zum Beispiel die neueren Provinzen Südpreußen und Neuostpreußen dann im Zuge der zweiten und dritten Teilung sind. Das heißt, es fällt den Preußen etwas leichter, diese Gebiete zu integrieren in den bisherigen Staatsapparat und quasi ihre Verfassung, also ihre Verfasstheit der Monarchie, der absolutistischen Monarchie, die quasi zu übertragen auf diese Gebiete, die ja vorher ganz, ganz anders regiert wurden. Das ist quasi der große Unterschied. Ansonsten sind das Gebiete, die, das muss man immer dazu sagen, natürlich, die in diesen Teilungen Polens kommen, in großem Stile katholisch geprägte polnischsprachige Bevölkerung unter die Herrschaft der Hohenzollern. Das heißt, das sind im Großen und Ganzen Menschen, die mit einer völlig anderen politischen Tradition vertraut waren und die mit Preußen in der Regel relativ wenig zu tun hatten davor.
Unser heutiges Gespräch basiert ja auf einem Aufsatz von dir, der vor kurzem erschienen ist. Und darin stellst du dir die Frage, ob diese preußische Herrschaft
geteilten Polen-Litauen ein koloniales Projekt ist. Wir kennen das 19. Jahrhundert als das große Jahrhundert des Kolonialismus. Und jetzt, wie kamst du auf die Idee, überhaupt diese Frage zu stellen, ob man diese Phase der preußisch-polnischen Geschichte auch als Koloniegeschichte lesen kann?
Die Debatte, ob Teile preußischer Geschichte oder generell die preußische Geschichte, die deutsche Geschichte, die Geschichte des Deutschen Kaiserreichs eigentlich als kolonial zu bezeichnen sind und wenn ja, welche Teile davon, in welcher Form, in welchem Ausmaß und so weiter, ist eine Frage, die jetzt im Grunde seit einigen Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten gestellt wird. Sie ist aber noch verhältnismäßig neu. Das hat, denke ich, erstmal grundsätzlich mit einem gewachsenen Interesse für die koloniale Dimension der deutschen Geschichte und damit ist die preußische Geschichte auch gemeint, zu tun, was wir in der deutschen Geschichtswissenschaft, in den deutschen Geschichtswissenschaften, aber auch durchaus in quasi im internationalen Vergleich feststellen könnten. Das hat viel damit zu tun, dass es neue Sichtweisen auf diese Geschichte gab, beziehungsweise dass die entwickelt wurden, besonders natürlich durch Impulse aus dem Bereich der postkolonialen Studien oder Postcolonial Studies, die tatsächlich nochmal versuchen, einen anderen Blick zu werfen auf diese, ja, auf die Verflechtung der europäischen Großmächte, der europäischen sogenannten Zivilisation, auch seit der Aufklärung und so weiter, innerhalb des globalen Kolonialsystems. Und ein Aspekt, der aus meiner Sicht dabei interessant ist, weil er tatsächlich neuartig war, war eben die Frage, gibt es überhaupt so etwas wie eine koloniale Dimension der preußischen Geschichte? Das ist ja erstmal nicht so ohne weiteres vielleicht einsichtig, wenn man sagt, gut, Preußen hatte doch keine Kolonien, dann könnte doch die Frage erledigt sein. Aber so ist es, das wäre zu einfach. Es gibt in der Forschung zu den polnischen Gebieten des Deutschen Reiches, dann also nach 1871, der sogenannten Provinz Posen, einen relativ großen Konsens darüber, der sich in den letzten Jahren entwickelt hat, dass es sich dort durchaus mit einem innerdeutschen Kolonialismus oder einem Binnenkolonialismus, wird er dann häufig genannt, zu tun hat. Das heißt also mit der Vorstellung, dass Politik, wie sie oder politische Herrschaftsstrategien, wie man sie zum Beispiel auch aus Afrika zu dem Zeitpunkt schon kannte, in den deutschen Kolonien, regelrecht übertragen wurden auf die polnischen Gebiete des Deutschen Reiches, also im Osten, wie gesagt, so Provinz Posen, das ist dann ungefähr die Region, über die wir da sprechen. Und der Vorwurf ist nicht vollkommen von der Hand zu weisen, ja. Also, dass wir da koloniale Dimension in der zweiten Hälfte des 19. oder im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und frühen 20. Jahrhunderts sehen, das scheint relativ einsichtig zu sein. Und was ich mich gefragt habe, war dann, inwieweit das eigentlich, also, wo kommt das eigentlich her? Können wir das in der frühen Phase, also diese Zeit unmittelbar nach den Teilungen Polen-Litauens, können wir das eigentlich auch schon sehen? Sehen wir da schon sowas wie eine Kolonialherrschaft? Oder ist der Begriff vielleicht nicht adäquat für das, was sich dort abspielte im frühen 19. Jahrhundert? Diese Frage hat mich interessiert.
Das heißt, du musst ja quasi mit einem Katalog an Merkmalen rangegangen sein, die den Kolonialismus ausmachen und geguckt haben, was davon finden wir in dieser Beziehung Preußen-Polen wieder. Also es muss ja nicht unbedingt sein, dass man mit einem Schiff irgendwo hinfährt. Das sehen wir ja auch an dem Ostimperialismus, Ostkolonialismus, den das russische Kaiserreich in Sibirien gemacht hat. Das heißt also, was sind diese Merkmale, nach denen du geschaut hast und was davon hast du halt gefunden und was nicht?
Es gibt eine kanonische Definition, was Kolonialismus ist. Da muss man dazu sagen, von Jürgen Osterhammel. Man muss allerdings dazu sagen, dass es unglaublich schwierig ist, das Phänomen des Kolonialismus in all seinen Facetten und auch all seinen globalen, lokalen und sogar und regionalen Ausformungen in eine allumfassende Definition zu packen. Das muss man immer dazu sagen. Ja, Forschung zu Kolonialismus muss eigentlich tatsächlich immer gucken, inwieweit das Phänomen vor Ort sich dann auch niederschlug und so weiter. Aber das, was Jürgen Osterhammel versucht hat, in seiner Arbeit zum Kolonialismus herauszuarbeiten, waren im Grunde zwei Aspekte, die zutreffen, damit eine Herrschaft über ein Gebiet, über ein fremdes Gebiet als kolonial zu definieren ist. Und er nennt zwei Aspekte. Der erste Aspekt, dass eine fremde Macht, ja, das kann ein Staat sein, eine Monarchie, was auch immer, sozusagen eine fremde Macht über ein Territorium Herrschaft ausübt, was es was es vorher noch nicht getan hat. Ja, also quasi es wird ein Gebiet erobert und eine fremde Herrschaft übt dort die Macht aus. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass Osterhammel darauf hinweist, dass das allein noch nicht ausreicht. Sonst könnte man ja auch von einer militärischen Besatzungsherrschaft oder Ähnlichem sprechen. Das wäre, also wäre ja jede Form von einer Eroberung fremden Gebiets immer gleich kolonial. Und das ist es eben nicht. Sondern was das noch dazu braucht, ist eine quasi kulturelle Dimension. Also es braucht so etwas wie eine Konstruktion der Andersartigkeit. Also es muss in irgendeiner Form Akteure geben, die diese Fremdherrschaft rechtfertigen, die das quasi versuchen zu auf einer kulturellen Ebene zu legitimieren, die Andersartigkeit regelrecht festschreiben. Das heißt, kolonial ist eine Herrschaft eben dann, wenn sie diese Fremden, die dort quasi erobert wurden, die neuen Untertanen, die neue Bevölkerung, die erobert wurde, auch wenn sie den einen dauerhaft Fremden und quasi nicht vereinbar mit dem Rest der Kolonialherren Status zuweist. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man durchaus sinnvoll übertragen kann, weil wenn dann darauf kommt, dass man zum einen so etwas wie eine territoriale Expansion, die häufig natürlich mit militärischer Gewalt durchgesetzt wird, im Falle Polen-Litauens ist es tatsächlich weniger das Militär als tatsächlich eher diese diplomatischen Abkommen zwischen diesen drei Teilungsmächten, die Polen so weit unter Druck setzen, dass sich das Land dann förmlich implodiert. Aber diese Fremdherrschaft ist es natürlich trotzdem. Und dann ist eben die spannende Frage für mich gewesen, inwieweit treffen denn hier beide Aspekte zu? Also inwieweit kann man nicht nur von der Praxis einer kolonial definierten Fremdherrschaft sprechen, sondern eben auch auf einer diskursiven Ebene sich das angucken. Das heißt, ich habe tatsächlich versucht, zwei Sachen zu unterscheiden. Ich habe mir angesehen, inwieweit der preußische Diskurs, also tatsächlich das Reden, beziehungsweise mit Hilfe der Quellen, die wir haben, das Schreiben führender preußischer Akteure, die sich mit Polen beschäftigt haben zu der Zeit, vom König bis hin zum einfachen Beamten, wie haben die eigentlich über Polen geschrieben? Welche diskursiven Eckpfeiler gibt es dort quasi? Also kann man da so eine Andersartigkeit feststellen im Sprechen über die polnische Bevölkerung? Das wäre ja diese diskursive Ebene des Kolonialismus, die Osterhammel beschreibt. Und dann wollte ich das gerne vergleichen mit der Praxis, also mit der Regierungspraxis vor Ort, wenn man so will. Also gibt es tatsächlich eine Festschreibung von zwei unterschiedlichen Gruppen sozusagen, von den Kolonialherren und den Beherrschten? Oder gibt es da vielleicht auch Übergänge oder macht es überhaupt gar keinen Sinn, vielleicht auch diese beiden Gruppen überhaupt erstmal zu definieren? Das war das, was mich interessiert hat. Das wollte ich untersuchen.
Wobei es auch, glaube ich, auch wichtig ist, klarzustellen, es geht ja nicht nur ums Anders, sondern dieses Anders beinhaltet ja auch immer gleich ein Schlechter. Das sehen wir im späteren Kolonialismus in Afrika. Ne, da ist auch ganz klar dieser Marker, die Hautfarbe, die dabei spielt. Das ist jetzt bei Preußen, Polen wahrscheinlich nicht das Thema, aber wie wurde eben, du hast das Diskursive angesprochen, wie wurde dieses Anders denn festgemacht?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also Andersartigkeit ist im Kolonialismus nie wertfrei. Ja, das ist das, was wir in den, oder was ich auch in den Quellen sehen konnte und was auch in der Forschung jetzt nichts unbedingt Neues war, ist, dass wir im Grunde seit der Mitte des 18. Jahrhunderts in Preußen einen Diskurs haben, der sich sehr stark aufklärerisch gibt, der vorgibt, quasi modern, europäisch, zivilisatorisch, fortschrittlich zu sein. Und aus dieser Perspektive, also dieser Selbstannahme, dass man eben zu den aufgeklärten Monarchien Europas gehöre, wird auf Polen geguckt. Und das ist der entscheidende Punkt. Also man stellt sich quasi auf den Gipfel und guckt herab. Und alles, was dort im Grunde rauskommt, kann eigentlich nur minderwertiger sein als das Preußische. Das ist ein extrem entscheidender Aspekt dabei. Also tatsächlich ist dieser Diskurs, deswegen würde ich auch sagen, kann man diesen preußischen Diskurs gegenüber Polen definitiv auch schon im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert als kolonial bezeichnen. Weil er eben diesen Dualismus, der für das koloniale Denken so typisch ist, tatsächlich auch beinhaltet. Und mit Dualismus meine ich so etwas wie, Preußen sei zivilisatorisch, Polen sei das nicht, sei rückständig. Ja, das sind dann so quasi zivilisiert, rückständig, fortschrittlich, ungebildet, hygienisch und sauber versus schmutzig, einfach quasi die Preußen, die den Genuss, die bescheiden leben, die den Genuss quasi im Rahmen genießen können, während die Polen der Trunksucht alle verfielen und so weiter. Das sind so Vorstellungen, die man wirklich ständig finden kann. Ja, also man kann das regelrecht im Schreiben der Preußen über die Polen, kann man das quasi idealtypisch studieren, wie man mit einer Negativfolie angesetzt auf dieses Land guckt. Man muss allerdings dazu sagen, deswegen, das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass diese Akteure, mit denen wir es hier zu tun haben, in der Regel zumindest zu Beginn wenig Erfahrung vor Ort gesammelt haben. Das sind keine Leute, die wir heute als Experten bezeichnen würden. Das sind in der Regel Menschen, die es gewohnt sind, weit weg von irgendwelchen Provinzen, die sie dann irgendwann natürlich mal bereisen, aber die sie auch gar nicht unbedingt immer besonders gut kennen, zu entscheiden, ihre Vorstellungen zu Papier zu bringen. Und diese Vorstellungen haben wirklich ganz häufig nichts oder wenig mit der Realität zu tun. Ja, die sind gespeist aus einigen Reiseberichten, die sie gelesen haben, einigen Geschichtsarbeiten, die man zu der Zeit vielleicht auch Deutsch oder in französischer Sprache zugänglich hatte über Polen und so weiter. Das heißt, eigentlich ist kaum Wissen da, fundiertes Wissen über Polen. Und trotzdem existiert diese Meinung vom Hohen Ross, dass es sich bei Polen-Litauen quasi um einen gescheiterten, heute würde man sagen, ein Failed State handelte, bei dem im Grunde keine Hoffnung mehr existierte. Und es brauche jetzt dann eine Ordnungsmacht wie das aufgeklärte Preußen, um diesen Zustand zu verändern. Das ist ungefähr so die Perspektive, die viele preußische Denker zu der Zeit um 1800 einnehmen.
Wobei das ja auch schon sehr viele Parallelen hat zu dem, was wir über den europäischen Kolonialismus im 19. Jahrhundert kennen. Also auch da sind ja nicht alle erstmal nach Afrika oder nach Australien gefahren, um sich da vorher zu informieren, sondern haben auch aus Büchern erstmal geschrieben. Und auch da ist ja dieses Ungeordnete, das geht ja in Australien so weit, da heißt es ja, das ist Terra Nullius, das gehört niemandem und somit gehört es jetzt den Briten. Also da sehen wir ja erstmal ganz viele Parallelen und auch das ist diese berühmte White Man's Burden. Die Europäer sehen das in Afrika und jetzt die Frage, sehen das die Preußen in Polen auch? Die wollen jetzt was aus diesem Potenzial, was da ja offensichtlich vorhanden ist, machen und das können die Polen ja nicht, also müssen jetzt die Preußen ran. Kommt das auch vor?
Der Gedanke, dass die Preußen in Polen so etwas wie eine Zivilisierungsmission ist ein Begriff, den auch Jürgen Osterhammel geprägt hat, also eine Zivilisierungsmission regelrecht dort vor Ort betreiben würden. Das hat so etwas, der ist sehr verbreitet. Das hat so eine Dimension, wie gesagt, zivilisiert kann nur werden, wer nicht zivilisiert, also rückständig ist. Und das Missionarische da drin hat regelrecht einen Imperativcharakter. Ja? Das heißt also sozusagen, es ist regelrecht als Aufforderung verstanden, beziehungsweise adressiert an die Preußen, das ist jetzt, diese Aufgabe ist uns jetzt zugefallen. Ja, das kommt häufig in so einer Passivkonstruktion, auch als wäre das quasi von außen bestimmt und nicht selber herbeigeführt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Ich finde wichtig hervorzuheben in dem Zusammenhang, und ich glaube, das markiert einen großen Unterschied, zumindest im Denken, auch der diskursiven Ebene, zu dem Kolonialismus, den wir dann im außereuropäischen Kontext kennen und vor allem natürlich, was Deutschland angeht, dann eben im Falle Afrikas. Dieser Aspekt besteht im Grunde darin, dass man der polnischen Bevölkerung in den preußischen Gebieten, die man jetzt erobert hat und die man jetzt integriert hat, umbenannt hat und quasi in den Staat versucht zu integrieren, dass man denen die Möglichkeit zur Assimilation gibt. Also es gibt so etwas wie, innerhalb des Diskurses gibt es so etwas wie Differenzierung. Also diese Differenzierung läuft entlang von ständischen Kategorien. Also der polnische Adel, das ist, wie gesagt, die Adelsrepublik. Das heißt, man hat einen relativ großen Anteil an adliger Bevölkerung. Die wird von preußischer Seite nicht komplett anerkannt als legitimer Adel, sondern man, nach preußischen Kategorien, ist das vor allem der wohlhabende, landbesitzende Adel, mit dem man gerne sich hier unterhalten möchte. Dann ist das wiederum eine etwas kleinere Zahl und so weiter. Und der verarmte Landadel und so weiter, den würde man am liebsten wieder zu Bauern deklassieren. Aber mit diesen, sagen wir mal, auf der gleichen Ebene, ständischen Ebene sich befindenden polnischen Adel, bei dem kann man sich sehr wohl vorstellen, dass der sich gut in das preußische System integriert. Preußen hat ein großes Militär, Preußen hat Universitäten, Preußen hat ein großes verwaltungsbürokratisches Wesen und so weiter. Und das sind zwei Karrierewege, die auch polnischen Adligen, polnischen Untertanen Preußens offenstehen. Das ist also nicht so, dass man auf Dauer daran interessiert gewesen wäre, auf preußischer Seite, selbst bei diesen Menschen, die ansonsten nicht besonders positiven Tönen über die Polen schreiben. Trotzdem gibt es diese Hintertür. Es gibt die Möglichkeit, dass Teile der polnischen Bevölkerung sehr, sehr wohl sich integrieren können, sehr, sehr wohl aufsteigen können aus dieser vermeintlich rückständigen Position und sich uns gute Preußen werden können. Also manchmal ist so die Rede von künftigen Preußen. Oder wenn jemand zum Beispiel schon im Militär aufgestiegen ist, wird manchmal von ihm als ehemaligen Polen gesprochen. Ja, also da ist dieses noch dazwischen, dieses noch nicht ganz oder nicht mehr ganz. Das ist so eine Hybrid, könnte man vielleicht auch sagen, Konstruktion und Identitäten haben wir dort en masse. Die gibt's in dieser Zeit sehr, sehr häufig. Aber das zeigt eben auch, dass es eher nicht die Ausnahme ist, dass Polen innerhalb Preußens sich bewegen und dort in irgendeiner Form zumindest partizipieren, Karrierewege suchen, die ihnen offen stehen. Und deswegen würde ich das nochmal unterscheiden. Ja, dieses, wenn man auch gerade so nach ein paar Jahren, wo es schon quasi eine gewisse Praxis auch gibt der preußischen Herrschaft über die polnischen Gebiete, muss man dann doch feststellen, dass die Quellen sich ein wenig verändern und dass viel verstärker differenziert wird zwischen so etwas wie der bäuerlichen Bevölkerung, der jüdischen Bevölkerung, der Bevölkerung in den kleinen Städten versus die bürgerliche Bevölkerung in den großen Städten, der wohlhabende Adel, der verarmte Adel und so weiter. Da wird dann immer mehr das lokale Wissen, das regionale Wissen, wenn man so will, auch von Seiten der Beamten angewandt. Und das führt dann eben auch noch zu einer gewissen Verschiebung des Diskurses. Also das heißt, diese anfänglich sehr, sehr stark schwarz-weiß geprägte Wahrnehmung der neuen Gebiete wird ersetzt durch eine etwas differenzierte Sicht auf die Dinge, die natürlich immer noch sehr, sehr stark, man würde sagen, kolonial geprägt ist, auf jeden Fall, aber die trotzdem Möglichkeiten gibt der Assimilation, des Aufstiegs, der Anerkennung, wenn man so will, auch der polnischen Bevölkerung, zumindest in Teilen der polnischen Bevölkerung.
Wir haben jetzt schon einige Parallelen gefunden. Das heißt, zu dem jetzigen Zeitpunkt könnten wir sagen, ja, das war ein koloniales Projekt. So einfach ist es sicherlich nicht. Es gibt bestimmt auch Gegenbeispiele, wo wir sagen, da unterscheidet es sich dann doch deutlich von dem, was wir 50, 100 Jahre später in Afrika zum Beispiel sehen werden.
Ich finde, dass es wichtig ist, einen Unterschied hier aufzumachen. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, von einer durchgehenden kolonialen Dimension oder von einer preußisch-deutschen Kolonialgeschichte gegenüber Polens von der ersten Teilung bis von mir aus 1945 oder sowas zu sprechen. Ich glaube, die Frage wäre, was hätte man damit gewonnen? Also wo wäre der Erkenntnisgewinn? Und die Frage ist ja, sollte man ja beantworten können. Meines Erachtens ergibt das wenig Sinn für das späte 18. und frühe 19. Jahrhundert von einer Kolonialherrschaft zu sprechen, weil es eben eine koloniale diskursive Ebene gibt, definitiv. Wie gesagt, die änderte sich dann aber auch ein bisschen mit der Zeit, innerhalb von relativ kurzer Zeit auch, wenn man sich die Akteure vor Ort ansieht, die darüber schrieben. Und eben aber vor allem der große, große Unterschied aus meiner Sicht ist eben tatsächlich, dass wir es noch viel zu stark mit einer Gesellschaft des Übergangs zu tun haben, zwischen einer ständisch verfassten, frühneuzeitlichen Gesellschaft hin zu etwas, was wir jetzt als moderne, ethnisch quasi vermeintlich Überblicks oder vermeintlich sortierte, ethnisch sortierte Gesellschaft wahrnehmen würden, in der auch im späten 19. Jahrhundert zum Beispiel die preußische Verwaltung in den polnischen Gebieten schon gar nicht mehr in der Lage war, so etwas anzunehmen, dass die Polen als etwas anderes zu sehen als eine große homogene Gruppe von potenziellen Aufständischen. Ja, diese Einteilung der Gesellschaft in wir und sie und wir und die anderen, die eigenen und die Fremden und so weiter, die ist im späten 19. Jahrhundert deutlich, deutlich stärker vorangeschritten, während sie eben im frühen 19. Jahrhundert, kurz vor Ende, wenn man so will, der preußischen Herrschaft, dann auch über diese Gebiete, vorerst zumindest so 1806, 1807, wirklich ganz, ganz rudimentären Ansätzen vielleicht zu beobachten ist. Aber das, was am Ende den Ausschlag gibt, aus meiner Sicht, für die Praxis der Herrschaft, ist eben nicht das Verhindern des Kontaktes, das Verhindern des Aufstiegs der einheimischen Bevölkerung, dass man sie quasi stumm hält, dass man sie eben nicht beteiligt, Das ist gerade nicht die Idee, die herrschaftsleitende Idee in dieser Zeit, sondern die Idee ist, nach preußischen Vorgaben soll diese Bevölkerung integriert werden, soll die Bevölkerung Teil werden des preußischen Militärs, sie soll Teil werden der preußischen Verwaltung, sie soll Teil werden dieses monarchischen Zusammenhangs. Ja, das ist was ganz, ganz anderes, als wenn man sagt, man diese Gebiete, zum Beispiel in Afrika oder wo auch immer, Deutsch-Südwestafrika sollen mit Gewalt von einer kleinen Gruppe von deutschen Kolonialherren möglichst kontrolliert werden. Und dann gibt es nur diese Ebene quasi der zur Kollaboration gezwungenen Mittelsmänner und so weiter. Das ist eine ganz, ganz andere Situation. Und wenn wir das alles aber fassen würden unter der Klammer, das ist alles kolonial, ohne da genauer hinzusehen, glaube ich, hätten wir am Ende wenig gewonnen, weil es dann den Eindruck erwecken würde, es wäre ähnlich, wo doch eigentlich aus meiner Sicht auch viele, viele Unterschiede, also viele Differenzierungen nötig wären. Deswegen bin ich da so vorsichtig in der Übertragung des Kolonialherrschaftsbegriffs auf das frühe 19. Jahrhundert im Falle von Preußen und Polen.
Aus dem 19. Jahrhundert kennen wir die Begeisterung, mit der viele Europäer und auch Europäerinnen in die Kolonien gegangen sind. Das war ein deren Sicht unberührtes Land, da gab es Freiheit, da gab es Möglichkeiten, da gab es Ausfaltung, man konnte Land kriegen und so weiter und so fort. Und man war eben auch automatisch in, zumindest in sowas wie Siedlungskolonien wie Deutsch-Südwest, an der Spitze der Gesellschaft auf einmal auch. Da wieder mit diesem Anders, man war auf jeden Fall höher als die indigene Bevölkerung. Mhm. War das denn in Preußisch-Polen, war das auch so eine Aufbruchsstimmung, sowas wie der wilde Osten Europas, dass man dann wie der wilde Westen Amerikas dann besiedeln wollte? Oder wie hat man von Preußen aus auf diese neuen polnischen Gebiete geschaut?
Es ist aus meiner Sicht wirklich hochinteressant, sich anzugucken, wer eigentlich die Leute waren, die vor Ort, nicht nur in Berlin oder Potsdam oder wo auch immer, in Königsberg, weit entfernt von diesen polnischen Gebieten, darüber über Polen nachgedacht haben, sondern wer waren tatsächlich die Leute, die dann vor Ort sich ein eigenes Bild sozusagen machen konnten. Und was dort auffällt, ist, dass natürlich in erster Linie Beamte waren. Also das war das Gesicht der Staatsmacht, ja, das war das Gesicht Preußens in der Fläche, wenn man so will. Natürlich gab es Provinzialminister, ja, für Südpreußen, Nordostpreußen und so weiter an der Spitze und so, und dann natürlich auch eine weitere Verwaltung in Berlin, die das koordiniert hat und so weiter, aber die saßen doch in der Regel relativ weit weg und kamen lediglich alle paar Monate mal zu Besuchen in die Provinzen. Vor Ort, die Menschen, die sich dort selbst ein Bild machen konnten, waren etwa 8000 preußische Beamte. Das heißt jetzt 8000 preußische Beamte für diese seit 1772 eroberten polnischen Territorien. Ja, das ist also, man kann denken, auf der einen Seite vielleicht eine große Zahl, aber eigentlich ist es keine besonders große Zahl, wenn man sich das runterbricht auf die jeweiligen Größe der Städte und der Region, die sie dann zu verwalten hatten, ist das eigentlich nicht besonders viel. Das Bild, was vor allem das Bild, was vor allem die Polen zu der Zeit, also was man in polnischen Zeugnissen aus der Zeit findet, was sich den polnischen Zeitzeugen bot, als diese Preußen dort ankamen, ist tatsächlich überhaupt gar nicht von so etwas wie Respekt oder Anerkennung oder vielleicht sogar auch Angst oder Furcht vor diesen neuen Besatzern geprägt. Ganz im Gegenteil, aus Sicht der meisten polnischen Zeugnisse, die mir bekannt sind, werden die Preußen als ärmliche, sehr zurückhaltende und überhaupt nicht glamouröse oder furchteinflößende Vertreter des preußischen Staates wahrgenommen. Also es gibt sehr, sehr viele Zeugnisse, die im Grunde beschreiben, was das für langweilige Menschen waren. Und das muss man jetzt nicht ernst nehmen oder wahre Münze nehmen. Es geht eigentlich eher darum, dass hier der Respekt tatsächlich nicht besonders hoch offenbar steht. Wie gesagt, das änderte sich dann teilweise auch. Aber die Menschen, die dorthin kommen, die Preußen, sind auf gar keinen Fall beseelt von irgendeiner Kulturmission, die sie dort im vermeintlich wilden Osten irgendwie zu überbringen hätten, dass sie jetzt sagen, gut, das ist jetzt ähnlich wie in den afrikanischen Kolonien, tatsächlich vielleicht die Aufgabe der Deutschen, dort irgendwie das Licht der Zivilisation hinzubringen und so weiter. Das ist dann für die Leute, die dort vor Ort da sind, eigentlich nicht das, wonach die ihr Handeln ausrichten. Das, was die Menschen dort vor Ort versuchen, ist tatsächlich das preußische Recht, die preußische Ordnung in irgendeiner Form zu etablieren. Aber es gibt, das stößt wahnsinnig schnell an Grenzen, an organisatorische Grenzen auch eines Staates, der natürlich auch überhaupt nicht über die Ressourcen verfügt. Personellen Ressourcen hatte ich schon erwähnt, aber auch die finanziellen Ressourcen, militärischen Ressourcen, um wirklich in der Lage sein zu können, das ehemalige polnische System komplett umzuwandeln und so komplett transformieren hin zum preußischen System. Das heißt, wir haben in fast allen Bereichen, die man sich vorstellen kann, vom Militär bis zur Steuergesetzgebung bis hin zu Adelsprivilegien und so weiter, haben wir es mit Mischform, mit Kompromissvarianten zu tun zwischen der alten, wenn man so will, der alten polnischen und der neuen preußischen Ordnung. Das ist eigentlich das, was dort der typische Fall ist in diesen Gebieten. Also auf gar keinen Fall gibt es dort, also Exotik nehmen vielleicht einige in ihr oder beschreiben einige in ihren Quellen, aber spätestens in dem Moment, wo sie da sind, stellen sie eigentlich fest, sie werden nicht unbedingt als irgendwie höherwertig geartete, wie auch immer, Vertreter einer höherwertigen Ordnung wirklich wahrgenommen. Im Gegenteil, man verweigert ihnen eigentlich diesen Respekt und ich denke, das ist auch ein großer Unterschied, zumindest zu den Wahrnehmungen vieler deutscher Kolonialbeamter und so weiter halt in späteren Zeiten. Also sowas können wir im frühen 19. Jahrhundert eigentlich nicht finden.
Auch da unterscheiden sich die afrikanischen Kolonien je nach Kolonialmacht, je nach Struktur voneinander. Die Frage ist, inwiefern wurde denn die ursprüngliche Bevölkerung da in diesen Prozess mit einbezogen? Also die Frage ist, wie stark hat Preußen daran gearbeitet und wie stark waren die Polen daran interessiert, jetzt diese neue politische Realität zu akzeptieren und das zu vollziehen, was man heute Integration nennen würde? Also wie sehr wollten die Polen preußisch werden? Wie stark wollten die Preußen Polen zu Neu-Preußen machen?
Die Frage, wie sich die polnische Bevölkerung vielleicht im Allgemeinen und das, was ich mir jetzt angucke, beschränkt sich ja auf die polnischen Eliten, also den Teile des polnischen Adels, wie die sich verhielten im Grunde, wie die antworteten, wie die reagierten auf die Zumutung dieser Teilung Polens, also der Wegfall ihrer politischen Eigenständigkeit, ihrer politischen Selbstherrschaft und so weiter. Das ist natürlich ein weites, weites Feld. Das ist auch in der geschichtswissenschaftlichen Forschung tatsächlich auch immer noch ein Feld, was auch diskutiert wird. Also da gibt es jetzt keine Schwarz-Weiß-Malerei. Das, was ich festgestellt habe, ist, dass die große, große Mehrheit des polnischen Adels, also derjenigen Personen, die in irgendeiner Form auch ja vielleicht hätten beteiligt werden können an einer politischen Zusammenarbeit, nenne ich es jetzt mal, dass die Preußen ablehnen, die preußische Herrschaft ablehnen, dass die auf gar keinen Fall zumindest zu Beginn daran interessiert gewesen wären, mit Preußen zusammenzuarbeiten. Das hat auch viel damit zu tun, dass man noch unmittelbar vor der zweiten Teilung versucht hatte, ein Bündnis zwischen Preußen und Polen herzustellen, was die Preußen einseitig aufgekündigt haben. Also es gab auch sowas wie ein Gefühl, verlassen oder verraten worden zu sein von Seiten Preußens. Also das ist auch keine neutrale Perspektive, die viele Akteure dort gegenüber Preußen eingenommen hätten. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, inwiefern waren sie eigentlich interessiert, Teil dieser neuen Macht zu werden. Allerdings muss man, das ist, glaube ich, auch wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, für die Menschen, die Zeitgenossen, die diese Teilung Polens 1795 erlebt haben, sei es im preußischen, im Habsburger oder im russischen Teilungsgebiet, stellte sich ja die Frage, wie soll es jetzt weitergehen? In der Regel der wohlhabende Adel wurde in der Regel besaß weiterhin seine Güter in Teilen des preußischen Teilungsgebietes, haben sie die auch verloren, also da wurden die quasi enteignet und so weiter. Das heißt, die Frage stellte sich unbedingt, wie kann man wirtschaftlich überleben in diesen neuen Zeiten? Und was ich viel gefunden habe, ist, dass natürlich sich Eltern dann die Frage gestellt haben, ob es denn sinnvoll wäre, vielleicht die polnische Jugend, also ihre eigenen Nachkommen, und da reden wir jetzt vor allem von den männlichen Nachkommen, sollten die zum Beispiel ins preußische Militär gehen? Sollten die auf die Kadettenschule gehen? Oder sollten die an einer preußischen Universität studieren? Also man könnte sagen, sollen sie den sozialen Aufstieg, den ökonomischen Aufstieg versuchen in den neuen Bedingungen, unter den neuen Bedingungen. Und das war ja nicht abzusehen, wann diese Bedingungen sich wieder ändern würden. Das heißt, dass für viele, eigentlich für alle polnischen Familien, Adelsfamilien zu diesem Zeitpunkt stellte sich tatsächlich dieses Dilemma auch, also diese Frage, wie man kann sich vielleicht kurzfristig raushalten, aber irgendwann muss man ja auch gucken, dass das der eigene soziale Status, der ökonomische Status irgendwie zumindest gesichert wird. Das ist, glaube ich, eine menschliche, eine soziale Dimension, die man nicht vergessen darf, wenn es darum geht, das Ganze auch politisch zu bewerten. Also da war natürlich auch zu dem damaligen Zeitpunkt schon so Begriffe wie Landesverrat, Kollaboration oder Ähnliches oder sowas kursierten. Aber das war im Grunde nicht der Horizont, vor dem die meisten Menschen ihre Entscheidungen trafen, wie sie jetzt mit den neuen Machthabern irgendwie, in welcher Form sie interagieren. Für ganz viele andere Teile der polnischen Bevölkerung unter preußischer Herrschaft muss man dazu sagen, dass ich natürlich diese Frage häufig gar nicht stellte so sehr, weil wenn man jetzt auf dem Land lebte, weit weg, vielleicht doch von einer größeren Stadt, in der eine preußische Kriegs- und Domänenkammer, also eine Art Regionalverwaltung auch saß, konnte es sein, dass man mit den preußischen Repräsentanten so gut wie nie zu tun hatte. Also dass es dann maximal darum ging, dass die Steuern jetzt halt erhöht wurden, das ist natürlich unangenehm und so weiter, aber dass es im Großen und Ganzen gar nicht so viel Kontaktzonen eigentlich gab. Auf adliger, wie gesagt, auf adliger Ebene ist das anders. Da stellte sich auf jeden Fall die Frage, wie hältst du es quasi mit den Preußen? Und es gibt natürlich Fälle von Leuten, die sich dem fast vollständig entzogen haben, also die versucht haben, so wenig wie möglich mit den Preußen zu tun zu haben und sich ins Private zurückzuziehen. Und wir finden auch Fälle von prominenten polnischen Adligen, die versuchen, ich würde mal sagen, das Best unter den gegebenen Bedingungen für sich rauszuholen oder eben tatsächlich auch für die polnische Sprache, für die polnische Kultur rauszuholen, indem sie sich zum Beispiel beteiligen an Instituten, Neugründung von Institutionen, die sich der polnischen Kulturpflege oder sowas verschrieben haben. Also da gibt es dann sowas wie eine Art polnische Akademie der Wissenschaften, also eine Art Vorläuferinstitution, die dann unter den Preußen in Warschau gegründet wird und die sich eben explizit der polnischen Kultur- und Sprachtradition widmet. Und solche Institutionen gibt es auch einige andere Beispiele dafür, wo wir sehen, es ist nicht alles unter dem Primat quasi der Unterdrückung zu betrachten, sondern es gibt hier preußische Interessen, die diese polnische Kultur, die polnische Nation auch weiterhin in ihrer Andersartigkeit zu belassen, ohne das abzuwerten. Ja, also das sind so Schattierungen dieser Herrschaft, die natürlich immer diesen Charakter der Fremdherrschaft hat aus polnischer Perspektive. Ja, das ist vollkommen klar. Also es gibt eigentlich fast niemanden, der sagt zu dieser Zeit, die preußische Herrschaft ist das Beste, was Polen passieren kann. Das gibt es fast gar nicht. Die meisten lehnen das ab, aber aus einer pragmatischen Perspektive werden eben Wege gesucht, Räume gefunden tatsächlich auch, um so etwas wie, im Laufe des 19. Jahrhunderts nennt man das in Polen dann organische Arbeit, also quasi so das ist die Idee, Polen auch in der Abwesenheit einer staatlichen Form trotzdem zu bewahren, ja, durch zum Beispiel, dass man die polnische Sprache weiter spricht, dass es weiterhin Bildung gibt in polnischer Sprache, dass man weiterhin Literatur auf Polnisch schreibt, polnische Lieder singt und so weiter. Das ist dann, solange es in den Köpfen, solange es gesprochen wird, solange es in den Köpfen Polen existiert, gibt es diese Nation auch noch weiter. Das ist die Idee, die sich dann spätestens dann mit der polnischen Romantik dann auch sehr stark entwickelt. Aber das ist alles ein bisschen später. Und ich glaube, dass man das aber auch hier in Ansätzen schon sehen kann.
Den ersten Teil unseres Gesprächs haben wir nach Gemeinsamkeiten geschaut. Den zweiten Teil haben wir jetzt nach Unterschieden geschaut. Und deswegen kommen wir jetzt zum Fazit mit der Frage, war Polen, Litauen für Preußen im ausgehenden 18., beginnenden 19. Jahrhundert ein koloniales Projekt? Und wenn ja, wie sehr?
Ich glaube, man sollte die Antwort oder das Fazit tatsächlich zweiteilen. Es ist aus meiner Sicht als ein koloniales Projekt zu bezeichnen, aber es ist keine praktische koloniale Herrschaft. Es ist ein koloniales Projekt auf diskursiver Ebene und auf einer, wenn man so will, Vorstellung, wie die Welt eingeteilt werden kann, wie die Welt aus Sicht einer sich als aufgeklärt verstehenden Monarchie in Mitteleuropa darstellte und inwieweit man mit Ideen von Zivilisierungsmissionen in diese polnischen Territorien kam. Wenn man das betrachtet, also diese diskursive Ebene sich ausschließlich ansieht, dann wird man feststellen, dass ein großer Teil derjenigen, die in dieser Zeit, über die wir sprechen, sich über Polen geäußert hat, in Preußen auf Deutsch, das in einer abwertenden Haltung getan hat, in einer sehr stark dualistisch geprägten, fortschrittlich versus rückständig und so weiter, was wir ausgeführt hatten, Art und Weise, die man mit Fug und Recht als kolonial bezeichnen kann, die auf gar keinen Fall auf Gleichwertigkeit beruht, die im Gegenteil, sondern die diese Andersartigkeit feststellt, nicht nur feststellt, sondern eben auch im Grunde quasi abwertet. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wenn man aber tatsächlich danach fragt, inwieweit folgten denn eigentlich diesen Worten auch Taten, dann wird man feststellen, dass Preußen in dieser Zeit in den polnischen Gebieten, also wir reden jetzt von dieser Zeit 1772 bis 1806/07, also bis zur Niederlage gegen Napoleon, es im Grunde nicht geschafft hat, also dazu weder in der Lage war, noch, das würde ich tatsächlich auch sagen, das auch gar nicht willens war, eine Kolonialherrschaft, wie sie dann zum Beispiel im Ende des 19. Jahrhunderts in Afrika durchgeführt wurde, dort in diesen Territorien umzusetzen. Im Gegenteil, es gibt geprägt von dieser Perspektive der Höherwertigkeit der preußischen Ordnung tatsächlich die Idee, dass man diese polnischen Gebiete umgestalten müsse. Man kann das allerdings, diese Umgestaltung sollte allerdings nicht ohne die Polen passieren. Ja, die Polen sollten nach Möglichkeit integriert werden sie sollten preußische Untertanen werden. Der zeitgenössische Begriff dafür war Amalgamation. Also ein Amalgam von verschiedenen Einflüssen sozusagen. Und das weist schon darauf hin, dass die Polen irgendwann mal Preußen werden sollten. Amalgam heißt aber auch, dass das polnische Element nicht vollkommen aufgeht in diesem Preußen, sondern dass daraus ein bisschen was Neues sogar vielleicht ja auch entsteht, also eine Form von Hybrid. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass die Preußen das intendiert haben, also dass sich quasi dieses polnische Element als Bereicherung wahrnahmen. Ja, das wäre jetzt so ein multikultureller Ansatz vielleicht, den finden wir nicht in dieser Zeit. Aber im Laufe der Zeit und im Laufe auch der Erfahrungen, die die preußischen Beamten auch vor Ort machen, setzt sich doch bei vielen zumindest die Erkenntnis durch, dass der vermeintliche Unterschied zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen nicht so groß ist, wie man mal angenommen hatte, sondern dass es tatsächlich viele, viele Wege gibt für die Polen, Teil dieses vermeintlich zivilisierten Preußens zu werden. Und das unterscheidet es aus meiner Sicht dann halt schon auch von einer kolonialen Herrschaft. Wie gesagt, nicht als Projekt gedacht, also als Idee, vielleicht also als Vision sozusagen, das auf jeden Fall, aber als die praktische koloniale Herrschaft lässt sich das aus meiner Sicht nicht abschließend bezeichnen. Thank you.